Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, Leidenschaft. Leidenschaft schafft Leiden. Nicht umsonst nennen wir Menschen das, was uns ganz besonders am Herzen liegt, Leidenschaft. Und dabei kann es um so was Schönes gehen, einfach dem Leben Farbe zu verleihen. Aber Leidenschaft empfinden wir auch, wenn wir an die Menschen denken, die uns etwas bedeuten, die unser Leben geprägt haben, an die wir dankbar uns erinnern und mit denen wir fühlen, weil wir ihre Leiden spüren. Leidenschaft. Dabei kann es auch um diese schönen Hobbys gehen, die wir haben. Die Leidenschaft, die sich ausdrückt, dass man in den finsteren Keller herabgeht, nur weil eine Modelleisenbahn da steht. Oder Spiel und Sport, Musik und was nicht alles, Leidenschaft. Ich glaube, die ganze Welt ist nur so schön, weil es in ihr Leidenschaft gibt. Weil es in ihr etwas gibt, was Leidenschaft. Ohne sie wäre die Welt niemals so schön. Gott hat eine Leidenschaft. Gott hat nicht nur eine Leidenschaft. Er hat die Leidenschaft für alle seine Geschöpfe und für die ganze Schöpfung. Gott leidenschaftlich zu erleben, ist das Wunderbarste in unserem Glauben. Denn er leidet mit uns durch und an dieser Welt. Und schrecklich wäre es, wenn dieser Gott keine Leidenschaft hätte, wenn er sich nicht freut an dem Schönen, was Menschen ihm bringen und nicht ihren Schmerz teilen würde. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er ist über allem Leiden nicht erhaben, sondern mittendrin. Er ist der Vater seines Sohnes, von dem es im Glaubensbekenntnis heißt, gelitten. Gelitten. Gelitten als verfolgter Flüchtling kurz nach seiner Geburt. Gelitten als Beter, dessen Gebet nicht erhört worden ist im Garten Gethsemane, wo er darum bat, dass der Kelch des Leidens von ihm genommen werden sollte. Gelitten, als sein Freund und Schüler Judas ihn verraten und seinen Gegnern ausgeliefert hatte. Gelitten, als alle seine Freundinnen und Freunde flohen, als er gefangen genommen wurde und ihn allein gelassen. Gelitten, als ihn quälten mit einer Geißel, dieser Peitsche, in der kleine Steine und Knochen eingeflochten werden, damit jeder Peitschenhieb auch ein Stück Haut herausreißen konnte. Gelitten, als ihn quälten, mit der bitteren Ironie und dem beißenden Spott der vermeintlich Gerechten. Gelitten, als er die Gottesferne am Kreuz herausschrie und dennoch an Gott festhielt. Was für eine Leidenschaft. Aber was für eine. Eine Leidenschaft für uns alle. Damit wir in Jesus die Leidenschaft Gottes für diese Welt erblicken. Für unser Leben, damit wir nie vergessen, wie sehr Gott diese Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat. Wenn das keine Leidenschaft ist. Paulus von Tarsus ist von dieser Leidenschaft Gottes so begeistert gewesen, dass er diese Leidenschaft zu seiner Leidenschaft gemacht hat. Und er war der leidenschaftliche Apostel und Verkündiger der Botschaft von der Liebe Gottes. Und dazu war er selbst bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Er zählt sie ja selbst auf. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten. In Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Beim Lesen dieser Verse aus dem 2. Korintherbrief fällt mir immer diese Frage aus, wer hält das denn aus? Wer kann das alles erleiden? Wie ist das möglich? Wie kann ein leidender, sterbender Mann am Kreuz für seine Gegner beten? Wie kann Paulus immer noch weitermachen, nach all dem, was er erlebt hat? Und das Einzige, was plausibel ist, ist für mich die Antwort, durch die Gottesbeziehung ist das möglich. Durch das Festhalten an Gott, durch Überzeugung, dass Gott treu ist, auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Das ist der Glaube, das Vertrauen in die Treue Gottes, der das Werk seiner Hände niemals preisgeben wird. In dieser Leidenschaft für Gott, die Leiden den Leidenschaftlichen schafft, verstummt deshalb auch das Lob Gottes nicht. Heute ist der Sonntag Letare, der vierte Sonntag der Passionszeit, zu Deutsch übersetzt, freut euch. Denn an diesem Sonntag soll schon einmal in diese dunkle Zeit hinein das Licht von Ostern leuchten. Die liturgische Farbe, die in der Passionszeit dunkelviolett ist, an diesem Sonntag ist sie rosa, Schweinchenrosa oder lichtdurchflutetes Rosa. Das ist schon eine spannende Sache. Ja, manche sind liturgisch angezogen heute unter uns. In der Leidenschaft für Gott ist das, dass der Apostel Paulus sagen kann, ja, ich kann Gott loben. Und so ist die Epistel, die Lesung aus dem 2. Korintherbrief, den sogenannten 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Ihr Lieben, vielleicht hat es euch ein bisschen irritiert, dass ich gerade von dem sogenannten 2. Korintherbrief gesprochen habe. Ja, die Bibel hat nur 2 Korintherbriefe. Aber schon im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 9, heißt es, ich habe euch in den Brief geschrieben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es mehr als diese 2 Briefe gegeben haben muss. Und dass der sogenannte 1. Korintherbrief in der Bibel längst schon mindestens der 2. Brief gewesen ist. Und dass wir beim 2. Korintherbrief nicht wissen, ob es der 3., 4., 5. oder 6. gewesen ist. Aber das ist unerheblich. Deutlich wird nur, Paulus ringt um die Menschen in Korinth. Er dringt darum, um diese Stadt. Er ist im ständigen Kontakt, er ist im Austausch. Die Menschen sind ihm wichtig, die Botschaft, die Jesus diesen Menschen sagen will. Und er kämpft und er leidet und er bringt sich voll und ganz ein mit großer Leidenschaft. Immer wieder besucht er diese Gemeinde. Und immer wieder wendet er sich enttäuscht auch davon ab, reißt Hals über Kopf mitten in der Nacht davon, beleidigt, angewidert. Und doch hält er daran fest, sich für diese Menschen einzusetzen. Paulus sagt, er hätte einen Brief geschrieben, unter Tränen. Das hat er getan. Und seine beiden Mitarbeitenden, Timotheus und Titus, die haben alles unternommen, um die Spaltungen in Korinth zu überwinden, um dann diese Konkurrenz auszulöschen und immer wieder auf Christus zu verweisen. Und schließlich ist es gelungen. Paulus atmete wieder auf und wir haben es in seinen Worten hören können. Er fühlte sich getröstet und er wusste, dieser Trost ist letztendlich das Werk Gottes, für das er so dankbar sein kann. Trost zu erfahren in Situationen, die sehr schwierig sind, ist ein Reichtum, den wir nicht geringschätzen sollen. Nicht wenige Menschen haben Angst, dass sie diesen Trost, wenn sie in Not kommen, nicht erfahren. So wie zum Beispiel der König Hiskia, von dem im Jesaja-Buch berichtet worden ist. Er sagt, siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Um Trost sehr bange zu sein, um Trost auf Trost verzichten zu müssen, welch eine schreckliche Vorstellung. Aber Hiskia hat Glück. Er hat den Segen Gottes. Gott meldet sich zu Wort und Erfahrung durch Jesaja hindurch und er erfährt diesen Trost, er erfährt Heilung. Anderen ist diese Erfahrung nicht gegönnt. Eine schmerzliche Erfahrung. Paul Gerhardt zum Beispiel drückte die Möglichkeit des fehlenden Trostes in einer Strophe des so beliebten Liedes »Befiehl du deine Wege« aus. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. Der Trost hat sich verzogen. Kein Trost ist da. Die Erfahrung des Paul Gerhardts ist die Erfahrung von Jesus am Kreuz. Christus am Kreuz, er hat es genauso empfunden, dieses nicht getröstet zu sein. Und was macht er? Er macht das, was vielen Menschen immer wieder geholfen hat in dieser Situation. Er leiht sich die Sprache des Gebets aus der Tradition. Er betet Psalmen. Er betet mit den Worten seines Volkes. Er betet, weil er selber keine Worte für diese Situation finden kann. Und durch dieses Beten wird diese Trostlosigkeit am Kreuz in dieser finsteren Stunde für einen anderen zum Trost. Denn in dieser Trostlosigkeit vermochte Jesus einem zu sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einem, der mitgekreuzigt wurde. Am Kreuz endet das Leben in dieser Welt für dich und für mich, ist die Botschaft, mit allem Leiden und Sterben. Aber es ist nicht das Ende. Es wird sich hier nicht vollenden. Vollenden wird sich das erst an dem Ort, in dem nach der biblischen Tradition der Baum des ewigen Lebens steht. Und dahin sollst du kommen. Bei diesen Worten sprechen Kritiker oft genug darüber, dass es doch eigentlich eine Vertröstung auf das Jenseits ist und meinen, dass so zu wenig für das Leben in dieser Welt getan würde. Aber sie haben dabei nicht die Leidenschaft eines Christus im Blick, der die Traurigen tröstet, die Kranken heilt und die Hungrigen sättigt. In diesem Leben, ohne Vertröstung. Und sie haben auch nicht die Leidenschaft eines Paulus im Blick, der sich unermüdlich für die Verbreitung dieser frohen Botschaft von Jesus, dem Christus, einsetzt. Und da ist für die Menschen, die ihn brauchen, die durch die Taufe und im Glauben zu ihm gehören. Er zeigt diesen Einsatz. Er gibt nicht auf, trotz Tiefschläge und trotz Misserfolg, trotz Widerstände und körperliche und seelische Gewalt. Denn Paulus sagt, wer am Leiden teil hat, der hat auch am Trost teil. Wer eine Leidenschaft hat, der erfährt den Trost in dieser Leidenschaft. Der Ursprung des Trostes ist die Treue Gottes. Denn Trost und Treue kommen in der deutschen Sprache vom gleichen Wortstamm. Die sind ganz eng miteinander verwandt. Ob mir jemand treu ist, das erfahre ich ja besonders in Notsituationen, wenn ich Trost brauche. In guten Zeiten wird die Treue nicht eingefordert. Erst in der Not, erst wenn es soweit ist und ich den Halt verlieren kann, dann geschieht genau das, was ihr hier seht. Der Hase bringt ein großes Tuch zum Verbinden, der Dachs hat zwei dicke Pflaster geholt, die Maus schleppt drei leckere Kekse herbei, das Wildschwein kommt mit vier weichen Kissen. Schön, man könnte so weiterzählen, was man alles bringen kann. Es ist diese Situation, jemand hat den Halt verloren, ist gestürzt und die Freunde kommen und helfen. Ein Vertrauensbeweis. Und was passiert in unserem Leben nicht alles, was uns den Halt unter unseren Füßen wegreißen kann? Durch einen schmerzlichen Verlust, durch Vertrauensbruch, durch Scheitern einer Beziehung, durch körperliche oder seelische Verletzung. Und wenn ich dann einen festen Halt finden kann, dann ist das nicht nur tröstlich, sondern das ist wirklicher Trost. In den griechisch verfassten Briefen des Apostels Paulus steht für das Wort Trösten Parakalein. Das Wort umfasst Auch die Bedeutung von ermahnen, im positiven Sinn, von herbeirufen, beistehen, ermuntern. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus den Heiligen Geist Parakletos nennt, den Tröster, den Beistand, den Anwalt der Menschen. Und er sagt, wenn ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen könnt, dann wird der Heilige Geist zu euch kommen und er wird euch an alles erinnern und er wird in euch wohnen und ihr werdet erfahren, was es heißt, getröstet zu werden von Gott, die Gewissheit zu haben, dass Gott bei euch ist, dass ihr nicht als Waisen zurückgelassen seid in einer manchmal so schrecklich schönen Welt. Die Kraft zur Leidenschaft werdet ihr durch den Heiligen Geist erfahren. Und genau das brauchen wir. Denn jeder Mensch ist bereits bei seiner Geburt auf Trost angewiesen. Der schreiende Mensch, der gerade das Licht der Welt erblickt hat, erinnert an die Geschichte der Schöpfung des Menschen, wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Diese Hilfe geschieht im Trost. Wir alle sind auf Trost hin geschaffen. Wir brauchen jemanden, der uns unter die Arme greift, der uns ermutigt, der uns gut zuredet. Und das griechische Wort legt nahe, dass Trösten vorrangig durch Reden geschieht, dass man miteinander im Gespräch ist. Aber zum Reden gehört auch das Schweigen, das Aushalten. Ganz besonders geht es darum, niemals am Menschen vorbei zu reden, sondern zu hören. Wo findet er Trost? Hiob hat eine andere Erfahrung gemacht. Hiob hat die Erfahrung gemacht, ihr seid leidliche Tröster. Das wirft er seinen drei Freunden vor, denn sie versuchen zu trösten, mit ihrem Wissen, mit ihrer Gewissheit auf alles eine Antwort zu haben und alles erklären zu können und begreifen doch nicht, was Hiob in seinem Inneren sich wünscht, als er krank geworden ist, alles Hab und Gut verloren hat, bis auf seine Frau. Und ohne Einfühlungsvermögen gelingt es, niemanden zu trösten. Und hier an dieser Stelle wird berichtet, dass am Ende Gott selbst sich zu Wort und Erfahrung meldet. Wenn Menschen versagen, dem anderen Trost zu geben, Gott versagt nicht. Er versteht es, zu trösten, sich hineinzuversetzen in die Situation des Menschen. Denn das stärkste Einfühlungsvermögen, das zeigt Gott durch Jesus in seinen Worten und Taten, in seiner Einladung an die Ausgegrenzten, in seiner Vergebung für die schuldig gewordenen, zur Umkehr bereiten Menschen, in seinem ohnmächtigen Leiden und Sterben. In Jesus offenbart sich Gott als leidenschaftlicher Gott. Sympathie ist die Fähigkeit mitzuleiden, so sagen wir. Und das haben wir. Wir haben einen wunderbar sympathischen Gott, einen leidenschaftlichen Gott, der alles für uns gibt. Das ist der Grund, warum wir ihn loben und ehren, hier und heute und in aller Zeit. Passion ist ein anderes Wort für Leidenschaft. Und die Passion Jesu zeigt uns die Leidenschaft Gottes für uns und für die ganze Welt. Uns zum Trost, damit wir wissen, dieser Gott ist an unserer Seite, auch in den schweren Stunden, bis hin zum Sieg des Lebens, der in der Auferstehung Jesus von den Toten schon längst begonnen hat. Amen.